Moin Moin, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde, besonders auch liebe Gäste. Wie schon gehört, geht es in der Predigtreihe heute weiter. Die Predigt heute habe ich genannt Fasten und von neuen Schläuchen. Wir haben ja vorosterliche Zeit. In der evangelischen katholischen Kirche nennt man das dann auch die Fastenzeit. Vielleicht kennt ihr auch die Aktion 7 Wochen ohne von der evangelischen Kirche manchmal bei RTL zu sehen, die Werbespots, wo man auf eine ganz andere Art fasten soll. Zum Beispiel Fasten, Mut zu fasten vor falschem Ehrgeiz. Ein Beispiel. Also mal nicht einfach nur aufs Essen zu verzichten, sondern einen ganz anderen Blick zu haben. Den Text, den ich heute mit euch lesen möchte, der steht in Lukas Kapitel 5 und es ist der letzte Text aus Kapitel 5, nicht der letzte Text in der Predigtreihe, weil die Predigtreihe noch bis Kapitel 24 geht. Ich habe euch ja versprochen, das ganze Jahr über Lukas zu predigen. Mal gucken, ob das reicht. Wahrscheinlich sind das mehrere Jahre. Und ob ich noch so lange hier bin? Oh, keine Angst. Der Text ist für mich ein Text, der eigentlich ziemlich bekannt ist. Und jetzt, nach meiner Ansicht, habe ich ihn immer falsch verwendet. Das muss ich zugeben, bekennen. Vor 2 Wochen habe ich, glaube ich, sogar ein Zitat daraus genommen. Das werdet ihr gleich noch merken. Und ich habe es in den falschen Kontext gesetzt. Und ich glaube, das machen wir bei diesem Text ganz oft. Ich möchte zusammen mit euch erstmal den Text lesen. Da steht, sie aber sprachen zu ihm, die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer. Aber deine Jünger essen und trinken. Jesus sprach aber zu ihnen, ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten in jenen Tagen. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis. Niemand reißt einen Lappen von einem Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid. Sonst zerreißt man das Neue, und der Lappen von dem Neuen passt nicht auf das Alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Jesus benutzt hier 4 Gleichnisse, 4 Bilder. Und das erste Bild ist entscheidend, um die anderen 3 zu verstehen. Es geht hier in erster Linie, das haben, glaube ich, alle mitbekommen, um das Fasten. Da sind mal wieder die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die kennen wir ja schon alle von der Lukas-Geschichte, und die wollen ihn mal wieder ordentlich angraben. Die wollen ihm zeigen, dass Jesus wieder etwas komplett falsch macht, dass er eigentlich gar kein richtiger Rabbiner sein kann, weil seine Jünger ja essen und trinken. Und richtig macht man das, indem man fastet. Das machen nämlich die Jünger der Pharisäer und das machen auch die Jünger des Johannes. Aber wieso, Jesus, fasten deine Jünger nicht? Also es geht in erster Linie um das Fasten, aber es ist bemerkenswert und bewundernswert, was Jesus da jetzt macht. Man liest das da so leicht weg und man könnte meinen, dass das erste Bild des Bräutigams einfach nur dahin zielen will, dass es darum geht, wenn der Bräutigam da ist, das ist ja so selbstverständlich, dann feiert man und isst und trinkt und fastet eben nicht. Und da er der Bräutigam ist, scheint die Lösung ja auf der Hand zu liegen. Aber eigentlich ist es wie bei den anderen Geschichten mit den Pharisäern und Sadduzäern, wo er ihnen schon das Maul gestopft hat in Kapitel 4, dass er ihnen hier wieder eine totale Ohrfeige gibt. Denn alttestamentlich hatte man 2 Arten zu fasten. Es gab 2 Möglichkeiten, weshalb man überhaupt fastete. Die eine, die hier angesprochen wird, dass man während des Gebetes fastet, eine geistliche Haltung ausübt und vielleicht auch ein bisschen Druck dem Gebet mitgibt. Wenn ich jetzt faste, dann musst du ja jetzt mein Gebet noch mehr erhöhen. Da sieht man dann in Jesaja und Jeremia, dass Gott genau das an seinem Volk kritisiert. Euer Fasten ist mir leid. Fast im gleichen Zusammenhang mit eure Gottesdienste sind mir zuwider. Wo Gott das Fasten von dem Volk kritisiert. Und das ist so die erste Ebene. Die zweite Ebene des Fastens, da werden dann ganze Fastensabbate ausgerufen und Fastenzeiten, ist in Trauerphasen. Wenn du trauerst, dann faste. Und Jesus geht auf die zweite Ebene ein. Er geht gar nicht auf die erste Ebene ein, der Äußerlichkeit, des Fastens aufgrund von Gebetsanliegen, sondern er macht deutlich, ich bin der Bräutigam und es gibt keinen Grund zur Trauer. Ich bin jetzt noch mitten unter ihnen. Und er sagt schon, die Zeit der Trauer, des Fastens, wird noch kommen. Er gibt ihnen hier zwei Backpfeifen, muss man zugeben. Die eine, dass sie, und das hat er schon im Paralleltext in Matthäus, da hat er schon darauf hingewiesen, fastet nicht so wie die Heuchler. Ja, die sich nicht waschen, nicht rasieren, denen man ansieht, dass sie hungern und nichts, dass sie aussehen, als wenn sie fasten. Dann, am besten, wie sie es noch nach außen vortragen, noch in der ganzen Öffentlichkeit. Wenn du fastest, mach es alleine. So dass es niemand mitbekommt. Erzähl nicht dem links und rechts von dir, dass er fastet. Und die Pharisäer gehen ja gerade hier auf das Äußerliche ein und sagen, bei denen, also unseren Jüngern, bei den Jüngern der Pharisäer und bei den Jüngern des Johannes, sieht man es. Man sieht, wie geistlich sie sind. Und damit steckt unterschwellig der Vorwurf, Jesus, du bist kein geistlicher Rabbi. Du bist nicht geistlich. Du hast eigentlich gar keine richtige Beziehung zu Gott. Und die erste Backpfeife ist, dass er ihnen hiermit sagt, ich bin der Bräutigam. Ich sage, was geistlich ist. Das ist auf der einen Seite ein bisschen banal, aber das ist der Selbstanspruch, den er schon in den Texten davor an sich selbst gestellt hat. Ich bin der Sohn Gottes. Ich habe das Recht zu bestimmen, wie gefastet wird und dir zu sagen, dass du falsch fastest. Er haut ihn hier mitten ins Gesicht und sagt, ihr macht es äußerlich, aber der eigentliche Grund, wann ihr fasten solltet, der wird noch kommen. Nächste Woche, Ostern. Dann, wenn der Bräutigam nicht mehr da ist. Natürlich stellt sich jetzt hier auch schon die Frage, leben wir jetzt eigentlich, also wir, in der Zeit des Fastens? Der Bräutigam ist ja nicht mehr unter uns. Das ist ja nochmal so eine Nebenfrage, die sich vielleicht jetzt uns stellt, wo ich ganz klar sagen würde, nein. Warum? Ich glaube, dass dieser Text deutlich macht und dass er ganz sehr auf das Ostereignis und die Kreuzigung und die Auferstehung abzielt und auch ganz deutlich das Bild des Bräutigams zeigt, dass er diese Trauer, die die Jünger noch widerfahren wird, siehe Himmelfahrt, dass er die komplett wahrgenommen hat und gesagt hat, ich werde euch dann einen Tröster geben und ich werde mitten unter euch sein. Bis ans Ende der Zeit bin ich bei euch. Also Jesus vergibt uns diese Zusage, dass er nicht weg ist. Auch wenn es die Himmelfahrt gibt. Also er macht ganz klar deutlich, die Zeit des Fastens gibt es nicht mehr. Nach der Kreuzigung. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir nicht mehr fasten können, weil wir verbinden das bestimmt auch mit heute eher mit gesundheitlichen Sachen, mit Entschlackung, Entreinigung, mit einem ganz gesundheitlichen Lebensstil. Aber ich glaube, was er immer noch kritisiert, auch an unserem Fasten, und wir können gerne auch fasten aus dem ersten Grund, nicht nur aus Trauer, sondern auch aus geistlichen Gründen, um Gebetsanliegen nicht Nachdruck zu verleihen, das wäre Werksgerechtigkeit, sondern sich zu fokussieren. Er macht deutlich, das, was ihr da macht, das sollt ihr für euch tun, um euch zu entleeren, damit ihr von mir neu gefüllt werden könnt. Und genau das ist der Anspruch, den er hier sagt. Er zeigt den Pharisäern, dass sie nicht merken, dass sie sich von ihm füllen lassen sollen. Und aus diesem Bild, aus dem ersten, können eigentlich nur die nächsten drei gedeutet werden. Hier ist das Bild von dem Kleid und dem Lappen und den Wein und den Schläuchen. Und das weitere Bild, das sind zwei. Also Vers 39 ist nochmal ein zusätzliches Bild. Bei dem ersten von den dreien, mit dem Kleid und den Lappen, scheint es ja, wie bei den anderen, um Neues und Altes zu gehen. Da ist ein neues Kleid, von dem ein Flicken abgemacht werden soll und auf das Alte geklebt werden soll. Und er sagt, das macht doch keiner. Niemand würde von einem neuen Kleid einen Flicken abreißen und es auf das Alte machen. Erstens zerreißt man damit das Neue und zweitens passt es überhaupt nicht zu dem Alten. Und hier habe ich auch bei dem Wein und bei den Schläuchen, was direkt danach gesetzt wird, dass der neue Wein nicht in alte Schläuche gehört, selbst oft dieses Bild damit verbunden, dass wir damit neue Formen meinen, neue Gottesdienste, dass wir uns verändern müssen, dass es darum geht, um die Tradition und das Neue, dass es um Reformation geht. Und im Zusammenhang mit unserem Sabbatjahr habe ich dieses Bild benutzt. Ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, gesagt, das Sabbatjahr ist die Chance, dass wir uns auch neu füllen lassen, dass wir uns erneuern, dass wir, wenn wir auch neue Wege gehen müssen, dass wir mal die alten Sachen auch mal so ein bisschen aussortieren müssen. Nicht um der Tradition, also die Tradition einfach zur Seite zu schieben, sondern es geht auch darum, mal neue Wege zu gehen. Aber das ist genau nicht das, was der Text sagen will. Es ist kein Argument, um zu unterstützen, dass man Altes einfach zur Seite schieben soll. Es geht hier nicht darum, einfach etwas Neues in die Gemeinde zu bringen. Es geht hier nicht einfach um Veränderung. Es geht hier immer noch um das Fasten und wir sind beim Bräutigam. Um den Selbstanspruch von Jesus. Und das Erste mit dem Kleid ist ein ganz klares Bild auf das Zeichen des neuen Lebens mit Jesus. Auf das Kleid, was man dann anzieht, das neue Leben mit Jesus. Und da sagt er, da kannst du nicht einfach halbe Sachen machen. Da kannst du nicht nur, du ziehst das neue Kleid an und flickst am besten noch was ab und tust es auf das alte. Du kannst dir von Jesus nicht das nehmen, was dir passt und das andere liegen lassen. Du kannst dich einfach selektieren oder so halbernst machen. Das funktioniert nicht. Und genau das haben die Pharisäer ja getan. Wenn du unser König wirst, alles in Ordnung. Aber wenn du hier mit deiner Vorstellung kommst, wie du gerne den Sabbat halten möchtest, wie du gerne fasten willst und dass du auch noch behauptest, Gottes Sohn zu sein, also so nicht. Hier wird auf der einen Seite das Gesetz ganz scharf angegangen, und zwar das pharisäische Auslegungsgesetz, wie Gesetz gedeutet wird, aber auch die Vorstellung davon, von dem Anspruch, den Jesus an sich selbst stellt, mit dem er da hineinkommt. Weil wir ja den Kontext noch haben, kurz davor hat Jesus Levi, diesen Zöllner, in seine Nachfolge berufen. Das war das Thema der letzten Predigt. Es ging um Nachfolge. Und genau das schwingt den Pharisäern noch im Ohr. Aber sie wollen wieder nur auf so ein Nebengleis und kommen auf das Fasten und wollen die Autorität Jesu untergraben. Vielleicht passiert uns das manchmal auch, dass wir an bestimmten Stellen solche kleine Grabenkämpfe führen um irgendwelche geistlichen Themen. Vielleicht auch um Erneuerung. Aber an dieser Stelle, und vielleicht sollte man sich nochmal in die Zeit da zurückversetzen, was sie für eine Kultur hatten, kommt ihr direkt das nächste Bild mit den Schläuchen. Er haut da ein Bild nach dem anderen rein und sagt, niemand wird neuen Wein in alte Schläuche füllen, sonst zerreißt der Wein die neuen Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Das geht wieder in die gleiche Richtung, aber es ist ein neues Bild und hat auch eine neue Bedeutungsebene, die es mit hineinbringt. Und zwar die Bedeutung des Weins auch vom Abendmahl, von dem Blut Jesu, von der Innerlichkeit des Ganzen, des geistlichen Lebens und nicht von der Äußerlichkeit, die er auch auf die Pharisäer abgezielt hat, sondern auf das, was passiert, wenn man Jesus in sein Leben annimmt. Dann sagt er, das zersprengt das alte Leben, wenn du es in das alte füllst. Das passt da nicht hinein. Du kannst dich behaupten, Nachfolger zu sein, aber kein neues Leben annehmen. Praktisch ist das einfach jetzt. Jeder, der Jesus annimmt, hat dieses neue Leben und kann nicht im Alten wandeln. Das klingt jetzt ein bisschen nach Perfektionismus. Das meine ich jetzt nicht. Das bedeutet nicht, dass man nicht plötzlich, also dass man so eine mystische Verwandlung vorgenommen hat und nicht mehr sich selbst, also nicht mehr man selbst ist. Das Bild des neuen Lebens, was Jesus hier deutlich macht, hat was mit Regentschaft zu tun. Hat was mit Priorität zu tun. Hat etwas mit Zurücktreten zu tun. Er ist der Herr. Du kannst in deinem neuen Leben nicht selbst mehr regieren. Da mögen jetzt vielleicht welche Einspruch erheben und sagen, das klingt da jetzt aber ein bisschen selbstlos. Das klingt ja so ein bisschen so, als wenn du deinen eigenen Willen abgibst, bei Jesus auf den Tisch legst und nicht mehr frei entscheiden könntest. Das widerspricht doch dem Bild, was Gott uns gegeben hat im Garten Eden mit dem Baum der Erkenntnis. Die Freiheit ist da. Und das meint es auch gar nicht. Es meint nicht, dass du deinen freien Willen ablegst und sagst, ich habe nichts mehr zu entscheiden und jede Entscheidung in meinem Leben soll Gott treffen. Und jetzt kommen wir wieder zum Gebet. Gerade auch im Gebet. Erwarten wir doch oft, dass Gott für uns Entscheidungen trifft. Gott, Herr, was soll ich tun? Was steht als nächstes an? Welchen Job soll ich nehmen? Würden vielleicht Jugendliche fragen, Ältere, welche Frau und welchen Mann soll ich heiraten? Noch Ältere, was soll ich jetzt genau an dieser Stelle tun? Soll ich nach links oder soll ich nach rechts gehen? Und man erwartet, dass Gott einem die Entscheidung abnimmt. Dass er ein Wort spricht, dass er Klartext redet. Das bedeutet Regentschaft nicht. Gott nimmt dir deine Verantwortung für deine Entscheidung nicht ab. Er kann Türen öffnen und schließen, er kann dich beratschlagen, aber die Entscheidung treffen wir. Regentschaft bedeutet Selbstlosigkeit. Bedeutet in diesem Fall, wenn du ein neues Leben mit Jesus beginnst, beziehst du ihn überall mit ein. Du gehst nicht einfach mehr alleine los. Du rennst nicht alleine in die Welt hinein und fragst erst nachher, oh Gott, ich habe ja ganz vergessen. Und ich weiß, dass uns das allen passiert. Wir rennen in den Tag hinein, treffen unsere Entscheidung und manchmal merken wir, ah ja, Gott ist ja auch noch da. Stimmt, den habe ich mal wieder vergessen. Es geht hier auch nicht um die Perfektion, dass man das immer macht. Aber es geht um das Bewusstsein, dass Gott diese Position in meinem Leben innehat. Dass er mich verändern darf. Dass er mir reinreden darf. Dass er seinen Anspruch an mich stellen darf. Und dass er mir auch sagen darf, du möchtest da gerade etwas von mir ausschneiden und nur einen Teil von mir haben, aber das geht bei mir nicht. Mich gibt es nur ganz oder gar nicht. Aber manchmal machen wir das doch alle ein bisschen, oder? Dass uns Sachen, die uns lieb sind, die wir gut finden, von Gott nehmen, von Jesus nehmen und andere zur Seite schieben. Und genau das ist die Herausforderung nicht nur an die Pharisäer hier, sondern auch an seine eigenen Jünger. Dass er sagt, hier geht es ums Ganze. Und es wird ein ganzes Leben lang ums Ganze gehen. Es geht immer um mich. Es geht immer um Jesus Christus. Das ist ein absolut messianischer Text. Bei dem Neuen geht es um den Anspruch des Messias. Bei Gebetsanliegen ist es ja manchmal so, dass wir überhaupt nicht parat haben in der Woche so, dieses präsente, dieses kontinuierliche geistliche Leben. Also so geht es mir jedenfalls. Wenn ich mit dem Auto fahre, denke ich nicht die ganze Zeit an Gott. Ich denke nicht die ganze Zeit, wenn ich zur Arbeit gehe, obwohl ich Pastor bin und das meine Berufung auch ist, dass ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, Gott, Gott, Gott. Und ich habe mir gedacht, aber eigentlich wünsche ich mir, dass es doch mehr ist. Und ich habe auf manchen Freizeiten mal dann solche Aktionen, die haben bei mir nie funktioniert von den Leitern. da gab es dann so nach der Freizeit, weil ihr jetzt so einen geistlichen Höhepunkt hattet und alle das am liebsten konservieren wollen und mit nach Hause nehmen wollen, dass wir uns einmal in der Woche um 19 Uhr am Montag treffen zum Gebet. Und dann sind wir ja alle miteinander verbunden. Das ist eine gute Absicht. Und so ein Gebetstagebuch, was man da auch machen kann, ist alles eine schöne Absicht. Hat bei mir nie geklappt. Und ich dachte mir, wir leben in so einer modernen Zeit, das muss doch irgendwie funktionieren. Es muss doch irgendwie funktionieren, dass ich zwischendurch dran denke oder erinnert werde oder mit anderen Gemeinschaft habe, auch wenn ich nicht Leute treffe. Auch wenn ich jetzt nicht zu einem Hauskreis gehe, wenn ich nicht eine Bibelstunde habe, wenn ich nicht Gemeinde mache, sondern wenn ich unterwegs bin. Und für die Jüngeren habe ich eine Lösung gefunden. Also jetzt nicht die Patentlösung, aber bei uns im Jugendhauskreis haben wir WhatsApp. WhatsApp ist so ein Programm auf dem Handy und da kann man miteinander so wie SMS schreiben, für die Leute, die das nicht haben. Und man kann Gruppen machen. Und bisher haben wir dieses WhatsApp nur dafür genutzt, um uns abzusprechen, wann wir uns treffen, wann wir uns nicht treffen, dass Dortmund verloren hat, danke. Und solche Geschichten, alltägliche Sachen. Und dann kamen wir auf die Idee, warum nutzen wir das nicht einfach auch, wenn dann jemand mal Andacht macht, so einen wichtigen Gedanken, den er hat, da reinzuschreiben. Und den bekommen dann alle mit, und zwar an dem Augenblick, wo sie gerade sind. Und man weiß auch nie, wann etwas Geistliches kommt. Also es kann, die nächste Nachricht kann sein, wann treffen wir uns am Donnerstag? Was machen wir? Die nächste Nachricht kann sein, oh, guck mal, Deutschland hat gestern 3-0 gewonnen. Die nächste Nachricht kann aber auch sein, Herr Sascha, ich habe gerade diesen Text gelesen oder die Gruppe ohne Name und der hat mich total bewegt. Und unweigerlich, also jeder, der so ein Handy hat, geht da meistens direkt dran, liest das sofort und wird direkt damit konfrontiert. Und so ein bisschen hat es uns aufgeweckt. Also es hat uns zusammengeführt, plötzlich schreiben Leute andere Texte da noch zu, hier, ich habe das in der Übersetzung gelesen. Oder diese absolute Ehrlichkeit, seit langem habe ich mal wieder mein Andachtsbuch in die Hand genommen, aber das hat mich jetzt berührt. Genau darum geht's, um das geistliche Leben. Es geht hier nicht darum, um es nach vorne zu tragen, auch wenn wir das jetzt gerade als so ein bisschen Paradebeispiel tun. Aber hier geht's Jesus darum, dass diese Verbindung, dieser Wein, der uns füllen soll, uns verändert. Und wir alle unsere Schwierigkeiten haben, das oft im Alltag umzusetzen. Und es eben nicht darum gehen soll, einfach nur Schein zu machen. So zu tun, als ob, aber es gar nicht in Wirklichkeit machen. Kennen wir, oder? Kennen wir alle. Hände falten, Augen zu, jemand betet im Gebetskreis und ich bin in meinen Gedanken bei der Liste für den Einkauf. Und nach außen merkt das keiner. Nach außen denkt jeder, der kann aber lange beten und so still. Wir können alle geistliche Tugend üben und wir können, ohne dass es jemand merkt, es absolut unecht meinen. Und darin können wir Profis werden. Wir können richtige Profis darin werden. Wir können regelmäßig zum Gottesdienst kommen und niemand merkt, ob ich überhaupt mich gar nicht danach fühle oder ob ich vom Kopf sogar Fragen habe, die mir im Wege stehen. Und diese Atmosphäre zu schaffen, wo ich das sagen kann, in einem Hauskreis, in einem Jugendhauskreis, Erwachsenenhauskreis oder in einer Zweierbeziehung, die ist enorm wichtig. Und das wird hier auch deutlich gemacht, weil er redet ja hier nicht nur zu den Pharisäern, sondern seine Jünger und die Menschenmasse steht drumherum. Er macht auch seinen eigenen Jüngern damit klar, was es bedeutet, mit ihm zu leben. Es ist nicht nur eine Ohrfeige für diejenigen, die ihn nicht annehmen, sondern es ist auch ein kleiner Tritt für die Jünger, das zu leben. Es selbst auch ernst zu meinen. Weil wir können schnell mit dem Finger auf die Pharisäer zeigen, wir können schnell bei uns irgendwelche Gruppen ausfindig machen, wo wir meinen, ja, die sind aber besonders fromm oder auch die sind überhaupt nicht fromm. Aber hier geht es wieder nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern mit dem Finger auf sich selbst zu zeigen. Sich zu fragen, ob ich das Kleid habe. Habe ich mich jetzt für diesen Jesus entschieden und dann zu fragen, habe ich es jetzt ganz getan oder nicht? Oder knausere ich noch? Und wir treffen diese Entscheidung. Und wir haben sie getroffen und es ist eine einmalige Entscheidung. Aber was nicht einmalig ist, was man nicht nur einmal trifft mit der Taufe oder mit der Entscheidung, sich für Jesus zu bekennen, ist diese tägliche, was im letzten Bild kommt. Da steht im Vers 39, und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Hier wird plötzlich eine Situation beschrieben, dass man gar nicht den neuen Wein trinken will. Dass man Jesus vielleicht gar nicht annehmen will. Und hier wird nicht von den Leuten geredet, die nicht mit Jesus leben. Sondern hier wird von denen geredet, die eben an Gott glauben. Hier wird von den Pharisäern geredet, hier wird von den Sadduzäern geredet und auch von allen anderen, die an Gott glauben, aber denen es so genügt, wie es ist. Alles soll so bleiben, wie es ist. Die Jesus nicht als Priorität in ihr Leben lassen und genau dieses Hineinreden zulassen wollen. Und das geht jetzt nicht nur an die Pharisäer, sondern an die eigenen Jünger. Die Frage, die uns immer wieder gestellt wird, ist, das Alte ist doch irgendwie einfacher, ne? Und das Alte, wenn es nicht Jesus ist, dann ist es das Gesetz. Das ist doch irgendwie einfacher. Ja? Äußerlich kann ich das Gesetz leicht befolgen. Total leicht. Niemand kann sehen, den Anspruch, den Jesus an das Morden stellt, ob ich das schon getan habe. Also niemand von euch weiß, ob ich meine Schwester beleidigt habe. Wo er sagt, wenn du deinen Bruder einen Esel nennst, dann hast du ihn schon umgebracht. Ja, das kann ich schön vertuschen. Niemand sieht, ob ich Ehebruch im Kopf schon begangen habe. Das sieht doch niemand. Die Gesetze kann jeder äußerlich halten. Das haben die Pharisäer perfekt hingekriegt. Das kriegen wir auch hin. Und es gibt immer noch manche unter uns Adventisten, die meinen, man kann das Gesetz halten. Und es ist leichter, wenn man einfach nur nach dem Gesetz geht, nach dem Buchstaben. Man meint ja, es ist schwieriger. Ich bin davon überzeugt, es ist leichter. Man macht sich das Leben verdammt leicht, wenn man Jesus ausklammert und einfach nur Regeln befolgt. Gewohnheiten, Traditionen. Das abspult, was so zur Kirche dazugehört. Spannend wird, wenn man diese Oberflächlichkeit verlassen will und sagt, okay, das Alte, dieser alte Wein, jetzt will ich tiefer gehen. Ich will mit Jesus tiefer gehen. Ich will ihn an mir arbeiten lassen. Fastenzeit ist für mich deswegen Essen und Trinken mit Jesus, die Beziehung mit Jesus zu pflegen. Und wenn ich fasten möchte, also wirklich, dann kann ich das tun. Für mich. Egal aus welchen Gründen. Aus Trauer, Gebetsanliegen, die ich habe, oder einfach aus gesundheitlichen Gründen. Aber wir haben keine Fastenzeit mehr. Entschuldigung, evangelische und katholische Kirche. Wir haben keine mehr. Auch kein Ramadan. Diese Zeiten hat Jesus in sich erfüllt. Und er spricht davon, dass wir es genießen sollen, die Zeit mit ihm zu haben. Und dass diese Gemeinschaft mit ihm uns verändert. Uns dieses Kleid gibt. Uns diesen neuen Wein gibt. Ich wünsche uns, dass wir diesen Blick auf Ostern neu bekommen. Weil wir leben in dieser vorösterlichen Zeit jetzt, in dieser Woche. Wir sind genau in dieser Zeit, wo alle genau darüber nachdenken. Besonders auch nächste Woche. Und für mich heißt es, diese Beziehung zu Jesus zu pflegen. Amen.